Wenn man ein bisschen stochert im Internet und ein bisschen schaut, dann findet man irgendwo ganz tief verborgen immer noch so Nachrichten über Kamerun und dass da was abgeht und dass da was passiert und dass es Proteste gibt, dass es Streiks gibt, dass es inzwischen sogar Tote gab, aber es kommt nicht wirklich was an. Kannst du was dazu sagen? Was passiert eigentlich momentan?
Tatsächlich ist es im Moment die Situation, dass die Anwaltschaft streikt. Das heißt, das Rechtswesen liegt brach, keine Anwälte gehen zu Gericht. Dazu streikt das Bildungswesen auch. Lehrer und Universitätsdozenten gehen nicht in ihre Institutionen. Und dazu kommt, dass an jedem Montag sogenannte Ghost Towns stattfinden, vor allem in den größeren Städten, also in Buja oder Bamenda. Das heißt, dass an Montagen das öffentliche Leben einfach komplett brach liegt, also nichts passiert.
Und es ist ja jetzt beschränkt, sage ich mal, auf den Westen Kameruns, also quasi den anglophonen Bereich. Und diese Spannungen zwischen englischsprachiger und französischsprachiger Bevölkerung, die gibt es ja schon eine ganze Weile. Kannst du was dazu sagen, woher kommt das? Was hat das für Ursachen und Ursprünge?
Also es hat einen kolonialen Hintergrund, dass es eine Trennung Kameruns zwischen anglophon und frankophon gibt, also englischsprachig und französischsprachig. Also Kamerun war lange Zeit deutsch kolonialisiert, bis nach dem Ersten Weltkrieg. Und dann wurde Kamerun aufgeteilt. Der größte Teil dessen, was heute Kamerun ist, der östliche Teil, ging an Frankreich und der westliche Teil ging an Großbritannien und wurde von Großbritannien aber nicht an Nigeria, welches direkt daneben liegt, angegliedert, sondern war ein für sich bestehendes Rechtskonstrukt, welches dann British Cameroon hieß. Und letztendlich im Jahr 1960, 61 sind sehr, sehr viele afrikanische Länder unabhängig geworden. 1960 dann eben der östliche Teil, der französische Teil wurde unabhängig. Und was wir heute als westlichen Teil bezeichnen, der britische Teil, der wurde 1961 unabhängig. Und das fand statt im Rahmen eines Referendums. Bei diesem Referendum gab es um zwei große Zonen. Einmal ist die nördliche Zone und die südliche Zone. Und die nördliche Zone hat in diesem Referendum 61 dafür gestimmt, zu Nigeria dazuzukommen. Die südliche Zone hat dafür gestimmt, zu dem Kamerun, zu dem französischsprachigen Kamerun in einen Föderalstaat mit dazuzukommen. Deswegen wird es auch heute Southern Cameroons genannt.
Du warst im Sommer. Warst du dort? Hast du da schon was mitbekommen, so an Spannungen? Gab es da schon irgendwas, was man im Alltag beobachten konnte?
Als ich letztes Jahr in Kamerun war, da habe ich ein Praktikum gemacht, einen Monat zusammen mit Anwälten in Buja gearbeitet, also in der Southwest Region. Also heute sind das Southwest Region und Northwest Region, die zwei anglophonen Gebiete. Mit den Anwälten, mit denen ich dort zusammengearbeitet habe, die vertreten eben das dort übliche Common Law, welches im Southwest Region und Northwest Region quasi den Rechtsstaat vorgibt, während im Rest des Landes, im Osten eben nach französischer Tradition, nach französischer Kolonialtradition dann eben der Code Civil vertreten wird. Und entsprechend war diese Trennung zwischen diesen zwei Rechtssystemen, ganz unabhängig von der sprachlichen Trennung zwischen Englisch und Französisch, die tatsächlich existiert im Land, war diese rechtliche Trennung eben auch immer wieder Thema, wenn wir zusammengearbeitet haben. Und in diesem Zusammenhang haben mir viele Anwälte gesagt, dass es eine wahrgenommene Unterwanderung gibt, eine Marginalisierung des Common Law-Rechtssystems. Ja, also das war letztes Jahr auf jeden Fall im Sommer ein Thema und ist schon seit vielen, vielen Jahren eben ein Thema, dass Vertreter einer anglophonen Identität wie Anwälte und Lehrer über eine Unterwanderung der anglophonen Identität klagen.
Aber nur ist es im November zu richtigen Protesten und Ausschreitungen gekommen. Was war da der konkrete Anlass dafür?
Also die ersten Proteste begannen eigentlich schon im Oktober, als die Anwälte mit einem Streik anfingen in Northwest und Southwest Region. Der konkrete Anlass war die schlechte Übersetzung von Gesetzen. Die Zentralregierung in Yaoundé, in der Hauptstadt, wenn dort Gesetze veröffentlicht werden, dann müssen die auch auf Englisch veröffentlicht werden und die Übersetzungen wirkten wohl einfach nicht vertrauenswürdig. Also es war so ein bisschen wie durch Google Translate gejagt. Und das fanden die Anwälte bzw. das gesamte Rechtswesen nicht korrekt. Und das war quasi der Anlass dafür, auf die Straße zu gehen. Wobei bei den Protesten dann schon im Oktober und dann weiter im November und Dezember schon die ganze Zeit auch diese generelle Frage von Marginalisierung im Hintergrund stand.
Demonstrieren jetzt quasi nur diese Leute, die da gestreikt haben? Oder wie kommt es dazu, dass das ganze Land lahmlegen kann?
Also gerade im Oktober und November 2016 waren es vorwiegend tatsächlich Anwälte. Da gibt es dann auch Bilder tatsächlich von Anwälten in Roben, den im Common Law üblichen Perücken, wie sie auf der Straße sind. Und dann eben auch Bilder, wie Anwälte auf offener Straße von Polizei und Militär niedergeknüppelt werden. In den folgenden Monaten hat sich der Protest aber eben auch sehr verbreitert. Also die Lehrerschaft hat sich erstmal angeschlossen, unter der Begründung zu sagen, dass sie nicht vertreten können, dass die Kinder in einer militarisierten Zone den Schulweg bestreiten, weil eben aufgrund der Anwaltsproteste immer mehr und mehr Polizei- und Militärpräsenz vorhanden war. Und nachdem die Lehrer in den Streik gegangen sind, hat sich eben auch eine sehr viel breitere Bevölkerungsbasis an Protesten beteiligt. Wobei diese Proteste dann immer brutaler niedergeschlagen wurden. Es kam dann eben auch zu Toten, zu Vergewaltigungen, zu allen Formen von Gewalt. Woraufhin die Proteste dann Anfang Januar eigentlich so ziemlich ausgeblieben sind aufgrund der gewalttätigen Antwort der Zentralregierung. Und es dann eben zu dieser Situation kam, wo jetzt eher passiver Prozess im Vordergrund steht. Das heißt Streik, also Streik der Anwälte und der Lehrer, sowie Streik quasi der Gesamtbevölkerung auch am Montag. Das heißt, die Transportgewerkschaft war zum Beispiel mit eines der ersten größeren Institutionen, die sich mit angeschlossen hat, sodass keine Taxis mehr fahren an Montagen, aber auch Ladenbesitzer. Also im Grunde liegt das gesamte öffentliche Leben dann brach jeden Montag seit Januar.
Also hast du es vorhin schon erwähnt, das ist sozusagen jetzt die neue Protestform, die sich Ghost Town nennt. Was hat das bis jetzt für Auswirkungen? Was gibt es für Reaktionen von staatlicher Seite?
Es gab lange die Politik des Ignorierens, so dass der Staatspräsident Paul Biya, der seit 1982 das Land regiert, das Problem nicht angesprochen hat und es quasi nur Regionalpolitiker sich mal damit auseinandergesetzt haben. Biya selber hat dann erst in seiner Neujahresanrede die Protestierenden so ein bisschen in den Sinnzusammenhang mit Boko Haram gestellt. Also im Norden des Landes gibt es tatsächlich auch ein Problem mit Terrorismus und der Boko Haram-Bewegung. Und die hat er quasi in einem Paragraphen zusammen mit den Anglophonen behandelt in seiner Neujahresansprache. Davor hat er nicht öffentlich über die Proteste gesprochen. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Noch vor der Neujahresansprache gab es so ein paar Verhandlungssituationen, wo Großindustrielle, davon ist Dan Pulo heißt er, ein Großgrundbesitzer, der einen Großteil der Teefarmen in Kamerun zum Beispiel besitzt. Der wurde dann als Mittelsmann der Regierung quasi geschickt, der mit Vertretern anglophoner Verbände gesprochen hat. Und Forderungen der Anglophonen waren dann halt immer wieder ein Stopp der aktiven Unterwanderung. Sehr massiv ist dieses Phänomen eben dann auch an den Schulen, wo viele Lehrer eingesetzt werden in anglophonen Gebieten, die wenig oder schlecht Englisch sprechen. Und die größere Frage nach politischer Beteiligung war dann eben auch direkt dabei. Bis 1972 war Kamerun eine föderale Republik. Das heißt, es gab den anglophonen Teil und den frankophonen Teil, welche quasi in einem föderalen System jeweils eigene autonome Macht ausgeübt haben. Diese Forderung ist von anglophoner Seite auch wieder auf den Tisch gekommen und wurde kategorisch abgelehnt. Woraufhin jetzt auch immer wieder die Forderung nach Unabhängigkeit tatsächlich laut geworden ist.
Welche Organisation, also wer steht da dahinter, wer treibt das so direkt voran?
Seit den 90ern eigentlich, wo es schon Proteste gab, die dann auch zur Einführung des Mehrparteiensystems führten, gibt es immer wieder Stimmen, die sich für die Unabhängigkeit eben aussprechen, für die Unabhängigkeit der zwei Regionen, die heute Northwest und Southwest Region sind. Wer dahinter steht, also es gibt explizite Interessenverbände, die vor allem über die kamerunische Diaspora mit belebt werden quasi, weil ein offener Separatismus innerhalb des Landes nicht akzeptiert wird. Als die Southern Cameroons zu dem französischsprachigen Kamerun hinzukamen per Referendum, war das eben auch unter der Prämisse, einem Föderalstaat beizutreten, der dann im Nachhinein abgeschafft wurde auf eine umstrittene Art und Weise, die nicht unbedingt als demokratisch legitimiert von vielen angesehen wird. Daher rührt dann eben auch das Gefühl, quasi von einer Zentralregierung nicht ernst genommen zu werden und ausgenommen zu werden. Die im Ausland lebenden Kameruner und Kamerunerinnen, Diaspora-Kameruner, wie man vielleicht sagen könnte, sind auf verschiedensten Ebenen auch beteiligt an den aktuellen Protesten. Sei es durch einfach nur Unterstützungsbekundungen, aber eben auch die Verbreitung von Informationen. Ein Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, ist, dass im Januar das Internet ausgeschaltet wurde. Genau in diesen zwei Regionen, ziemlich sauber abgetrennt, ist jetzt schon mehrere Monate Blackout, was Internetkommunikation angeht. Entsprechend ist es schwierig für Leute, die dort leben, ja eben Informationen nach draußen zu bringen. Aber eben auch gerade bei der Verbreitung von Informationen helfen Menschen, die nicht in Kamerun sind, eben sehr viel weiter. Aber letztendlich führt es dazu, dass sich Leute, die sich außerhalb Kameruns bewegen, dass die sich freier äußern können, weil sie mit keinen Repressionen zu rechnen haben. Dass Leute, die aus Kamerun kamen, dann im Ausland gelebt haben und jetzt wieder zurückkommen, dass also quasi Rückkehrer oder Besucher aus dem Exil sehr stark Repressionen ausgesetzt sind. Also da habe ich einen Bekannten, der jetzt auch fast nicht mehr aus dem Land wieder rausgekommen wäre und über eine Woche eben auch weggesperrt war. Der hatte seine Kinder dabei, der hatte nicht damit gerechnet, dass es so krass wird mit der Repression und kam dann aber eben auch wirklich nur wieder raus aus dem Land, weil seines Kind einen französischen Pass hat, einen EU-Pass. Und er damit quasi eine Sonderbehandlung bekommen hat. Aber im Grunde bietet es sich jetzt eben für, ich nenne es mal Exil-Anglophone, nicht an, wieder nach Kamerun zurückzukehren.
Ich habe gelesen, dass es auch Verhaftungen gab, die Verhandlungen dazu aber immer wieder verschoben worden sind. Weißt du da genaueres, wie es da in Zukunft weitergehen soll?
Es haben sich verschiedene Organisationen gegründet, um anglophone Rechte zu vertreten. Das sind Kommissionen, die hauptsächlich dann tatsächlich aus Anwälten und Lehrern und deren Vertretern und Vertreterinnen bestehen. Konkret gab es Verhaftungen von Leitern einer dieser Kommissionen. Das war unter anderem Akbor Balla, welcher in Buja, wo ich eben auch war, eine NGO geleitet hat, namens Center for Human Rights and Democracy in Africa. Akbor Balla und einige andere anglophone Vertreter wurden aus Bamenda, war es damals, abtransportiert in Militärtransportern nach Yaoundé in die Hauptstadt, wo sie vor einem Militärgericht abgeurteilt werden. Wo sich die Regierung wohl etwas erstaunt gezeigt hat, war, dass als sie Anwälte verhaftet haben, die an der Spitze einer Anwaltsbewegung waren, dass dann vor dem Militärgericht plötzlich 20, 30 Anwälte für jeden Angeklagten standen und die Verhandlungen sich entsprechend etwas langsam voranbewegen. Wie es da jetzt genau in den Verhandlungen aussieht, kann ich aber nicht sagen.
Früher haben die Gebiete ja entweder zu Frankreich oder zu Großbritannien gehört. Wäre jetzt auch die Frage, inwieweit greifen die beiden Länder in die Politik Kameruns heute noch ein?
Frankreich ist mit eines der Haupthandelspartner von Kamerun heute und es gibt einfach sehr enge Verbindungen zwischen Kamerun und Frankreich. Kamerun wird ja nun auch seit 1982 von der gleichen Person regiert, die man auch als Diktator bezeichnen kann, wo Frankreich aber eben auch nicht wirklich Druck ausübt oder eingreift, sondern eben weitermacht wie vorher. Da spielt unter anderem auch das Interesse an Öl mit rein. Zur ähnlichen Zeit ist der französische Botschafter durchs Land gereist. Der war dann auch im Westen Kameruns Ende 2016, hat aber jetzt nicht offiziell was verlautbaren lassen oder hat es jetzt nicht gemissbilligt, dass da Demonstrantinnen in großen Mengen niedergeknüppelt werden, dass Demonstrantinnen auch erschossen wurden auf offener Straße.
Wenn du jetzt einen Vorausblick wagen würdest, was denkst du, wie wird sich das Ganze, wird sich die Situation in Zukunft, sagen wir so, in den nächsten paar Jahren entwickeln?
Also quasi in meinem Herzen denke ich mir manchmal so, ja, das sind irgendwie die Underdogs, die da sind im anglophonen Bereich. Das sind zwei kleine Regionen gegen den Rest des Landes quasi, wenn man es versimpelt darstellen will. Und dann denke ich mir, ja, irgendwie in so einem Hollywood-Film wäre das dann am Ende, gäbe es den Separatismus und die wären eine glückliche eigene Nation. Andererseits denke ich mir so, ja, nee, irgendwie einmal inwiefern, wer protestiert da überhaupt für was? Und werden die damit Erfolg haben? Was für Druckmittel haben die eigentlich überhaupt gegenüber der Zentralregierung, das durchzusetzen? Im Moment sieht es halt nach Streik aus. Inwiefern das der Zentralregierung über jetzt noch mehr Monate wirklich Schaden zufügt, ist fraglich. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach quasi unterdrückt wird, dass es erstickt wird durch Ignorieren der Probleme und weitermachen wie vorher. Dass es jetzt tatsächlich zu einem offenen, blutigen Konflikt ausartet. Das konnte ich mir im Januar oder im Dezember vorstellen. Da sah das echt so ein bisschen so aus. Aber jetzt im Moment hat sich das echt beruhigt und ich hoffe, dass es nicht dazu kommt.